Hier sind definitiv zu viele Nazis. Das wollen wir ändern. Wir wollen hier neben vielen anderen Themen darüber sprechen, wie gefährlich Rechtsextremismus eigentlich ist, wie wir das mit dem Klima endlich auf die Kette bekommen und was auf den Fluren des Bundestages gerade der heiße Scheiß ist.
CDU, CSU auf TikTok.
Unsere Fraktion jetzt bei TikTok. Donnerwetter.
Ja, Donnerwetter. Also deutsche Politikerinnen und Politiker zieht es plötzlich auf TikTok. Sie wollen vor allem der AfD etwas entgegensetzen, das sagen sie auch. Fragt sich nur, sind diese Videos jetzt Ausdruck von Mut oder von Verzweiflung?
Von Mut aus Verzweiflung, würde ich sagen. Ist so ein Schreck in die Glieder sehr vieler Politikerinnen und Politiker und auch außerhalb der Politik gefahren, weil man festgestellt hat, oh, da ist irgendwie ein Raum entstanden, in dem die AfD eine Zweidrittelmehrheit hat. Und das soll jetzt geändert werden und jetzt stürmen da sehr viele hin und sehr viele wissen auch noch nicht so ganz genau, was sie da eigentlich tun.
Du sagst Zweidrittelmehrheit. Auf TikTok misst man die Stärke von Parteien nicht nach Mandaten und Sitzen, sondern nach Views und Abonnenten. Und da ist die AfD ganz klar in der Mehrheit. Die anderen Parteien versuchen zum Teil schon seit ein paar Jahren, zum Teil jetzt ganz neu mit ihrem Content dem etwas entgegenzusetzen. Und ich würde mal sagen,
gut gemeint ist nicht immer auch gut gemacht.
Ich gebe zu, das ist jetzt ziemlich willkürlich aus einem Video der FDP-Fraktion über Lieferketten gerissen. Aber was ist schon Kontext? Wir reden ja über TikTok.
Stimmt.
Hier ist Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich habe ehrlich gesagt lange versucht, meine TikTok-Timeline frei von Politik zu halten. Davon habe ich immer mehr als genug von Twitter bekommen. Aber dann gab es mehr und mehr Berichte darüber, wie erfolgreich die AfD auf TikTok ist. Und spätestens da war klar, eine unpolitische Plattform nur für Tänze und Memes ist es nicht. Jetzt stehen mehrere Wahlen bevor in diesem Jahr, zum Beispiel zum EU-Parlament und zu ostdeutschen Landtagen. Und es scheint in der deutschen Politik ein neues Bewusstsein für TikTok zu geben. Mein Kollege Jonas Scheibler aus dem Spiegel Hauptstadtbüro hat dazu eine Recherche koordiniert und sitzt jetzt im Studio, um uns davon zu berichten. Hi Jonas.
Hallo.
Sag mal, wie nutzt du eigentlich TikTok? Was ist bei dir in der Timeline?
Ich nutze TikTok wirklich nur beruflich, ehrlich gesagt. Und ich habe mich auch lange davon ferngehalten und hatte dann den gleichen entsetzten Moment wie, glaube ich, viele Menschen dieser politischen Öffentlichkeit, die einfach dieses Medium nicht verstanden haben, die damit nicht umgehen konnten und die dann festgestellt haben, das ist ein politischer Raum. Da geht es eben nicht nur um Tänze und irgendwie lustigen Spaß.
Aber du bist noch nie in Versuchung gekommen, da mal ein paar Stunden zu verbringen, so von einem Video zum nächsten zu springen, in den Sog zu geraten?
Nee, wirklich überhaupt nicht. Ich mache das nur gezielt und deswegen ist meine Timeline auch voll mit Dingen, die ich mir sonst freiwillig nicht anschauen würde und die tendenziell politisch sind. Ich habe da intuitiv keinen Zugang zu und ich glaube, da, also so geht es vielen Menschen aus dieser politischen Öffentlichkeit, viele Textmenschen, die sich dann auf Twitter wohlgefühlt haben und so. Und dann dieses Videokonzept und auch, dass man da reingeworfen wird und sich wirklich in diesen Strom ja begeben muss, damit da was Gutes für einen passiert. Das ist, glaube ich, sehr fremd gewesen. Ich muss zugeben, mir auch.
Wie ist es denn für dich da zu politischen Themen so recherchieren, gerade wenn du das mit anderen Plattformen vergleichst?
Ja, ist schwierig, weil die Plattform so ja überhaupt nicht gemacht ist. So sind mittlerweile eigentlich gar keine Plattformen mehr gemacht. Twitter war das halt lange. Da konnte man sehr gezielt suchen und man hatte das Gefühl, man hat einen Überblick darüber, was da läuft. Oder man kann sich einen Überblick verschaffen über das, was da läuft. Und TikTok funktioniert so ja nicht. Also man weiß, dass man sehr viel nicht sieht und nicht ausleuchten kann. Man weiß aber nicht, was man nicht sieht und nicht ausleuchten kann. Man kriegt auch kein gutes Gefühl dafür. Man kann natürlich durchsuchen, man kann sich Accounts anschauen, man kann mit Hashtags und Suchen arbeiten und die funktionieren schon auch irgendwie. Aber man ahnt immer noch, dass da sehr viel ist, was man nicht sieht. Das macht es schwierig.
Es gibt jetzt nicht wie zum Beispiel auf Twitter die Funktion, zeig mir alle Beiträge in dem und dem Zeitraum und dann kann ich das chronologisch sortiert mir anschauen, sondern es ist schon etwas mehr, ja, soll man sagen, Willkür dabei oder halt eben algorithmische Steuerung auf TikTok, ne?
Total. Also der Konzern hat da sehr viele Fäden in der Hand und lässt sich nicht in die Karten schauen. Und das macht's für die Recherche, aber auch allgemein für die Einschätzung dessen, was da passiert und welchen Einfluss es vielleicht auf die Gesellschaft hat, einfach sehr kompliziert, weil das sehr im Geheimen stattfindet.
Trotzdem gibt es eine deutsche Partei, die offensichtlich die Mechanik von TikTok verstanden hat und das ist die AfD. Die hat dort mit ihren Beiträgen zum Beispiel über den Account der Bundestagsfraktion regelmäßig Hunderttausende, manchmal sogar über 1 Million Abrufe, zum Beispiel dann mit solchen Clips.
Sie können wollen Deutschland nicht gut regieren und sie wollen es nicht. Sie richten es zugrunde. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil sie ihr eigenes Land, weil sie Deutschland hassen. Diese Regierung hasst Deutschland.
Das Prinzip ist dann relativ simpel. Also eine Bundestagsrede von der AfD-Chefin Alice Weidel, die wird dann in einem kleinen Ausschnitt auf TikTok hochgeladen und verbreitet sich dann rasant. Ein anderes Beispiel, was mittlerweile auch sehr häufig zitiert wird, stammt von dem AfD-Spitzenkandidaten zur Europawahl, die ja in diesem Sommer stattfindet.
Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu, schau keine Pornos, wähl nicht die Grünen, geh raus an die frische Luft, steh zu dir.
Das Video endet dann mit diesem mittlerweile auch schon zum Meme gewordenen Satz, echte Männer sind rechts. Das ist eine Botschaft, die ja auch sehr, sehr weite Kreise gezogen hat. Also welchen Eindruck macht diese Strategie der AfD auf dich?
Na, erstmal einen sehr überlegten, bis zu dem Punkt, an dem man sich fragen muss, ob diese Bundestagsreden nicht im Wesentlichen oder zu relevanten Teilen auch gehalten werden, um da zu funktionieren und gar nicht so sehr für das Publikum, an das sie vermeintlich gerichtet sind, nämlich die anderen Abgeordneten. Und die haben eben erkannt, dass da irgendwie ein unbesetzter Raum ist, dass sie da machen können, dass ihnen keiner in die Quere kommt und wahrscheinlich auch, dass die Struktur des Mediums den Inhalten gelegen kommt, weil man nicht argumentieren muss, sondern man muss irgendwie Gefühle auslösen und man muss Reaktionen auslösen. Das ist zumindest das, was man ja irgendwie rausdeuten kann aus dem, was da Erfolg hat. Man weiß ja in Wahrheit nicht, was funktioniert. Das Rezept, die Formel dahinter ist ja nicht bekannt, aber man kann so phänomenologisch erkennen, was funktioniert. Und das ist eben alles, was Reaktionen auslöst, was Reaktionen jeder Art auslöst. Und Wut und Ablehnung und Frust und Hass und auch dann wieder die Reaktion der Gegner, das funktioniert eben sehr gut. Und das haben die schon sehr, sehr systematisch erkannt und bespielt. Und das hilft ihnen natürlich auch. Da gibt's halt auch keine Berührungsängste mit einem Medium, das, also wo so ein bisschen unklar ist, was kann diese App? Ist das eigentlich überhaupt sicher, die auf dem Telefon installiert zu haben? Welchen Einfluss hat die KP Chinas darauf? Das ist alles auch in Wahrheit nicht bekannt. Was kann man da auslesen und so?
Die Kommunistische Partei, Regime dort, ja. Mhm.
Genau, weil das so ein Medium, die sagen, wir sind ein internationales Medium und, aber kommt aus China und wahrscheinlich, davon gehen Experten jedenfalls aus, gibt es da schon Möglichkeiten der entweder Einflussnahme oder des Auslesens von Informationen. So. Aber das muss die AfD natürlich nicht sonderlich stören. Die Berührungsängste mit autoritären Systemen sind irgendwie schwach ausgeprägt und die nutzen eben, was ihnen hilft. Und das hilft ihnen ganz offensichtlich.
Diese Faktoren, die du genannt hast, die haben ja auch lange Zeit eine Skepsis in der deutschen Politik ausgelöst. Soll man sich auf dieser Plattform überhaupt engagieren? Es gibt aber schon auch Beispiele, wenn man jetzt mal absieht von dieser zahlenmäßigen Überlegenheit der AfD, von anderen Politikerinnen und Politikern, die dort ihre Themen platzieren. Ein erfolgreiches ist zum Beispiel die linken Abgeordnete Heidi Reicheneck. Hier macht sie zum Beispiel Front gegen
die nächste brillante Idee von Finance Bro Lindner, die Aktienrente. Und die ist typisch FDP für den Papierkorb.
Also Stand heute immerhin 50.000 Aufrufe. Kann man da so ein bisschen rauslesen? Ist Konfrontation, Zuspitzung das Erfolgsrezept auch für andere außerhalb der AfD?
Das scheint schon so zu sein. Also es ist auch kein Rezept, das immer funktioniert. Und es ist nicht so, dass nicht konfrontative Videos gar nicht funktionieren können. Das ist ja auch alles sehr erratisch da. Und auch Menschen, die das professionell machen, sagen, man weiß immer so gar nicht genau, was jetzt irgendwie zündet. Aber ja, Konfrontation, Angriff ist schon das, was besser geht. Auch weil man, wir haben das gehört in dem Video, man muss sehr kurz sprechen. Deswegen wäre das auch nicht so gut für mich. man muss schnell schneiden, kurze Botschaften senden. Und da kann man jetzt irgendwie den fünfminütigen Vortrag nicht so gut unterbringen. Ich finde, man sieht das auch zum Beispiel an Karl Lauterbach ganz gut. Das Gesundheitsministerium ist da ja jetzt und der macht da auch so Erklärvideos und der macht die halt auf seine Karl Lauterbach-Art.
Die Forschung wird eine Blütezeit erleben im Rahmen der Digitalisierung und Deutschland will hier ganz vorne mitspielen.
Die sind relativ lang und gewunden und nicht so auf den Punkt. Das funktioniert dann oft auch nicht so richtig gut.
Karl Lauterbach ist in mehrfacher Hinsicht ein interessantes Beispiel, weil der schon lange bevor er da selber sich engagiert hat, eigentlich überall vorkam. Also sei es mal als Meme, sei es von anderen Leuten, die ihn gut fanden und seine Aussagen in Talkshows dann geklippt haben und auf TikTok hochgeladen haben. Er war tatsächlich aber auch schon relativ früh einer der ersten Protagonisten des SPD-Bundestags-Accounts auf TikTok. Und darin hat er über seine Vorlieben gesprochen.
Fisch, Lachsfisch und Spinat und Fisch, andere Fisch, vegetarische Gerichte.
Also das ist Lauterbach in Reinform, der natürlich auch gerne mal kulinarische Tipps verteilt. Dieses Muster findet man dann aber zum Beispiel auch bei Friedrich Merz, der mit diesem Clip immerhin 500.000 Aufrufe erreicht hat.
Und wenn ich jetzt spontan sagen müsste, was ich heute Abend gerne esse, dann würde ich sagen, ich würde gerne ein Stück Entenfleisch essen und dazu Rosenkohl mit Kartoffelpüree.
So, das ist ja erstmal nichts Neues, ne? Dass Politiker versuchen, auf Social Media irgendwie alltäglich und nahbar zu wirken. Aber Lauterbach zum Beispiel, der hat jetzt gesagt, obwohl er schon so relativ präsent ist und auch beim Gesundheitsministerium auf dem Account schon auftaucht unter dem Motto Karl-Text, ne? Jedenfalls hat er jetzt auch seine eigene Strategie angekündigt. Zitat, ich werde versuchen, dort auch ein gutes Gegengewicht zur AfD zu bilden. Das hat er im Interview mit T-Online gesagt. Über TikTok erreicht man besonders junge Menschen sehr gut. Das Medium ist eine besondere Herausforderung, aber auch eine große Chance. Wie fügt sich dieser Push jetzt in deine Beobachtungen ein?
Der Push der Parteien und Politikerinnen und Politiker zu diesem Medium. Naja, das ist eben die Erkenntnis, dass TikTok mehr ist als eine unpolitische Plattform und auch mehr als irgendwie so ein Spielzeug für ein paar Kinder. TikTok wird laut offiziellen Zahlen irgendwie so von 20 Millionen Leuten ungefähr in Deutschland genutzt. Das ist ein sehr, sehr großer Teil. Das sind jetzt überwiegend nicht die Menschen über 70 und das sind nicht die, die zu ganz großer Zahl wählen gehen, aber das sind schon sehr viele und das kann man nicht mehr ignorieren.
Und es sind zu einem substanziellen Teil eben junge Menschen, die Lauterbach da auch erwähnt, ne?
Das sind junge Menschen, die er erwähnt. Und man sieht eben aber auch, dass es sich sehr stark auf diese Abwehridee konzentriert. Also die AfD ist da und wir müssen dem was entgegensetzen. Und das ist wahrscheinlich in sich erstmal auch gar nicht so verkehrt, weil es auch die Konfrontation ist, die funktioniert auf TikTok. Aber das ist natürlich auf Dauer auch keine Lösung, sondern man muss dann ja Wege finden, irgendwie auch einfach die eigenen Inhalte nicht nur in Abgrenzung zu, sondern auch für sich zu präsentieren. Das ist, glaube ich, die kompliziertere zweite oder dritte Aufgabe.
Auch der Bundeskanzler Olaf Scholz hat kürzlich bei einem Bürgerdialog angedeutet, dass die Regierung auf TikTok präsenter sein will. Er hat jetzt noch nicht so eine genaue Vorstellung davon geäußert, wie das dann aussehen soll. Man fürchtet sich so ein bisschen vor potenziellen Cringe-Momenten. Andererseits hat Olaf Scholz ja auch schon mit Augenklappe gewisses Social-Media-Talent bewiesen. Jedenfalls muss man bei all dem, glaube ich, im Hinterkopf behalten, dass in diesem Jahr unter anderem die Europawahl ansteht, bei der das Wahlalter mittlerweile bei 16 Jahren liegt und der Kampf um junge Wählerinnen und Wähler intensiviert sich. Ne? Also was würdest du sagen, wie wichtig könnte TikTok da als Wahlkampfinstrument werden?
Das könnte schon eine Rolle spielen. Jetzt muss man dazu sagen, Deutschland ist eine relativ alte Gesellschaft und in Klimafragen haben wir das immer von der anderen Seite diskutiert, dass die Jungen gar nicht so viel Einfluss haben, weil es eben sehr viele Alte gibt. Das bleibt ja wahr. Trotzdem spielt es eine Rolle und da wächst eine ganze Generation nach, die wahrscheinlich, wenn sie älter wird, auch noch in größerer Zahl wählen geht und das wird langfristig einen Effekt haben und das kann aber natürlich kurzfristig auch schon Dinge verschieben. Insofern wären, glaube ich, alle schlecht beraten, wenn sie das nicht ernst nehmen.
Wir haben noch ein konkretes Beispiel für eine Politikerin, die jetzt ganz aktuell angefangen hat, mit TikTok zu experimentieren, nämlich Hanna Neumann, Europaabgeordnete von den Grünen.
Gerade in den letzten Wochen und Monaten ist TikTok zu einem Ort geworden voll Hass und rechter Parole. Und deswegen habe ich mich entschieden, mich auch hier einzusetzen. Aber ich kann das nicht alleine.
Da steckt schon so ein bisschen der Appell an die Community drin, auch mitzumachen. Und die Grünen sind ja aus Sicht der AfD somit der ärgste Feind. Deswegen fand ich es interessant, mal zu schauen, was Hanna Neumann zu sagen hat. Deswegen hören wir einmal in das Interview rein, das unser Kollege Johannes Müller mit ihr geführt hat.
Es gibt ja die Europawahlen, es gibt Landtagswahlen in Ostdeutschland, es gibt die Wahlen in den Vereinigten Staaten und noch in einer Reihe anderer Demokratien weltweit. Also mehr als die halbe Welt wählt dieses Jahr. Und gerade bei uns ziehen sich halt zunehmend junge Menschen Informationen von TikTok. Ich finde das nicht gut, aber es ist so. Und wenn die sich Informationen suchen, dann bekommen die halt vorrangig bis fast ausschließlich rechte bis rechtsextremistische politische Informationen. Und Das ist gefährlich einfach für unsere Demokratie.
Finde ich bemerkenswert, dass sie sagt, ich finde es nicht gut, aber es ist so. Also mit so einem gewissen Bauchweh gehen die Grünen oder geht Hanna Neumann da offenbar schon ran?
Ja, natürlich. Also erstmal muss man das irgendwie zur Kenntnis nehmen. Dann ist ja noch die Frage, ob nicht da auch viel stärkere Regulierung möglich und notwendig ist. Aber einstweilen ist es da und der Fall und man kann entweder versuchen, sich da reinzuwerfen oder nicht. Dass das keine große Freude ist oder jetzt kein Ort, an dem Politikerinnen wie Hanna Neumann das Gefühl haben, da können sie sich politisch so wirklich entfalten, das ist irgendwie auch kein Geheimnis. Ich finde es aber ganz interessant, glaube, dass der Ausschnitt, den wir gehört haben, ist aus ihrem ersten Video oder aus einem der frühen auf jeden Fall.
Das allererste, ja.
Genau. Und man merkt, finde ich, man hört das schon in den paar Sekunden, dass sie noch nicht so richtig sich wohlfühlt und dass sie, dass es so ein bisschen angespannt, künstlich wirkt. Das ist auf den neuen Videos und so wahnsinnig viel hat sie noch nicht gemacht, schon anders. Also man hört auch und merkt, wie Leute dann reinkommen. Ich habe mit einer Person gesprochen in den letzten Tagen, die mir erzählte, sie manchmal, wenn sie dann so von ihrem Team einen Vorschlag bekommt, was sie da machen soll, dann fragt sie ihre Tochter, ob sie das nicht auch super unangenehm findet. Und die sagt dann oft, nee, wieso, ist doch total gut, genau so. Und dann ist sie entspannter und macht es. Also man muss da auch so reinwachsen und das passiert aber auch.
Die Grünen-Abgeordnete Hanna Neumann, die hat auch 3 Kinder im Teenageralter, sagt sie. Und die sind natürlich auch auf TikTok unterwegs.
Spätestens als eines meiner Kinder mir sagte, wir googeln eigentlich nicht mehr, wir TikToken, dachte ich so, okay, hier geht ganz schön was schief. Dann habe ich mit denen geredet und habe mit anderen jungen Menschen geredet, die auch Erstwähler diesmal sind. Und habe gesagt, also was wünscht ihr euch von jemandem wie mir? Und die Antwort war eigentlich immer, kommt und macht andere Informationen. Erzählt ein anderes Bild von der Gesellschaft. Erzählt ein anderes Bild über Migrantinnen und Migranten. Sagt mal, worum es wirklich geht bei erneuerbarer Energie. Sagt mal, wenn was eine Lüge ist, weil die haben das Problem, dass selbst wenn sie in Debatten gehen wollen auf TikTok, sie erstens natürlich nicht die ganzen Argumente haben und das ganze Wissen haben und halt auch auf nichts anderes verweisen können, weil halt wenig da ist. Und zweitens nicht diese Resilienzfähigkeit mitbringen, die man halt braucht, wenn man sich dann die Debatte wirft.
Jonas, hältst du das für plausibel und erfolgsversprechend, wenn man quasi mit guten Argumenten und Gegennarrativen dann auf TikTok geht?
Also wahrscheinlich ist es erfolgversprechender, als es nicht zu tun. Insofern verstehe ich den Impuls und man überschätzt, glaube ich, manchmal die Tiefe des politischen Interesses und Verständnisses bei vielen Menschen, die einfach auch anderes zu tun haben im Leben, vielleicht auch wenn sie jung sind, irgendwie noch gar nicht so richtig politisch sozialisiert. Und man unterschätzt, welche Rolle es spielt, dass man einfach Dinge mal gehört hat oder vielleicht auch mehrfach gehört hat, weil sie dann sich stärker verankern. Und ich glaube, die schiere Masse macht dann auch Einfluss und insofern macht wahrscheinlich auch die schiere Masse von demokratischen, irgendwie nicht extremen Inhalten was aus, wenn die da jetzt langsam ankommt und wenn, das ist natürlich die Voraussetzung, diese Leute es dann auch schaffen, den Algorithmus davon zu überzeugen, die Videos in die Timelines der Nutzerinnen und Nutzer zu spielen. Das ist ja dann die zweite Herausforderung.
Und ich muss da nochmal an meine eigenen Gewohnheiten denken. Also ich nutze TikTok schon seit 3-4 Jahren immer mal wieder in so Phasen, dann auch recht intensiv. Und wenn ich es anmache, dann aber eigentlich, um mich ablenken zu lassen und unterhalten zu lassen. Ne? Und wenn dann mal so eine politische Botschaft durchdringt, dann hat die in der Regel ein paar Sekunden Zeit bei mir, ob die irgendwie überraschend ist. Aber wenn es dann einfach so ein Vortrag ist, das planen wir hier bei der EU-Richtlinie, dann bin ich da auch schnell raus, ehrlich gesagt. Also auch bei mir, der quasi politisch sehr interessiert ist, gibt es da so ein gewisses, so eine gewisse Aufnahmekapazität nur.
Ja, das ist natürlich so. Man muss da sehr schnell sein und das ist auch nicht die Umgebung, in der das vielleicht gesucht wird. Andererseits, wenn man sich das mal anguckt, also was für Videos gigantische Reichweiten haben, da sind mitunter auch manchmal ganz gezielt, manchmal aber auch einfach aus Unfähigkeit wirklich schlecht produzierte Videos dabei. Die sind teilweise auch lang, die haben Längen. Es kommt eben nur darauf an, dass sie von bestimmten Accounts dann auch mal geteilt werden, dass sie in irgendeiner Form Reaktionen hervorrufen. Und mir scheint das immer noch sehr weit zu streuen, sehr viel Varianz zu haben und damit aber auch Möglichkeiten zu bieten, mit vielleicht gar nicht mal so prototypischen Inhalten Erfolg zu haben. Ich glaube, das geht. Man muss es nur mal ausprobieren. Die Accounts, die da erfolgreich sind, sind jetzt auch nicht nur die man vielleicht aus dem Lehrbuch irgendwie so designt hätte, sondern die es irgendwie machen und eine Frequenz hochhalten und dann immer wieder auch mal zünden.
Es sind ja nicht nur Politikerinnen und Politiker, die gerade auf TikTok sind, um es irgendwie zurückzuerobern, sondern auch die Klimabewegung macht sich da gerade auf.
Jetzt reicht's, wir gehen in die Offensive. Und das hier ist ein Probevideo, um zu gucken, was in den Kommentaren passiert. Und ich wünsche uns allen viel Glück.
Das war Luisa Neubauer mit ihrer Botschaft. Ich glaube, in den Kommentaren ging es dann noch relativ gesittet zu. Aber das zeigt ja auch, dass sich da Privatpersonen jetzt hinbegeben und in erster Linie Content gegen die AfD machen wollen oder für ihr persönliches Anliegen. Wir haben dazu auch einen aktuellen Text mit Beispielen auf spiegel.de. Der Link ist in den Shownotes. Aber wenn wir jetzt mal versuchen, diese ganze Dynamik zusammenzufassen, hast du den Eindruck, da schwappt jetzt zum Beispiel auch dieser Protest gegen Rechtsextremismus, so diese Empörung über die AfD rüber auf TikTok?
Ja, auf jeden Fall. Das ist genau das, was passiert. Es gab diesen Moment, der katalysiert wurde von dieser Recherche über das Potsdamer Geheimtreffen, ein Erschrecken über die Entwicklung der letzten Jahre, die wir im Grunde alle gesehen, beobachtet, beschrieben haben. Und trotzdem gab es nochmal ein Erschrecken. So, und das übersetzte sich in diese Demos, das übersetzt sich in das Gefühl, dass mehr passieren muss auf allen Ebenen, was Organisationen angeht, was Parteien angeht. Deswegen gibt es Eintrittswellen in die politischen Parteien, aber eben auch in das Gefühl, man muss diese Kommunikationsräume zurückerobern. Vielleicht auch regulieren, aber eben auch erobern erstmal und spielen und sie nicht denen überlassen, die da die freiheitliche Gesellschaft zersetzen. Und also es gibt gar nicht so gute Studien bisher. Das ist interessant, ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt und man findet dann sehr viel zu TikTok so Qualifikationsarbeiten, irgendwie Bachelor-Masterarbeiten und so, weil das halt dann die eher jungen Leute auch sind, die das akademisch bearbeiten. Aber wenn man mal, ich analysiere so ein bisschen Umfragedaten für mich manchmal und da sieht man schon einfach, auch wenn man kontrolliert für andere Faktoren, wie also klassisch Alter, Einkommen, Bildung und so, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Menschen, die zum Beispiel TikTok oder auch Telegram nutzen und der Art, also wie die AfD finden oder ob die vorhaben, die AfD zu wählen oder auch ob sie finden, die oder die Position teilen, die NATO hätte den Einmarsch Russlands in die Ukraine provoziert und solche Dinge. Und jetzt kann es natürlich theoretisch sein, dass Menschen, die das glauben, eher diese Medien nutzen. Das halte ich aber für unplausibel. Also es deutet schon vieles darauf hin, dass es da messbare Zusammenhänge einfach gibt und dass das einen Einfluss darauf hat, wie Leute politisch denken. Und das liegt natürlich auch daran, dass sie da nur bestimmte oder vor allem bestimmte Positionen vorgespiegelt bekommen.
Das ist eine sehr interessante Beobachtung. Ich habe auch noch eine kleine. Jonas Scheible schaut sich in seiner Freizeit Umfragedaten an, andere Leute schauen sich TikToks an und der Stimmenfang-Podcast ist der Ort, wo wir das zusammenbringen. Das freut mich schon mal sehr. Aber ich wollte tatsächlich noch kurz darauf eingehen, was du gesagt hast, ne, mit diesem Potsdamer Treffen, was ja dann für sehr viel Empörung gesorgt hat. Einer der Teilnehmer dieses Treffens, Ulrich Siegmund von der AfD in Sachsen-Anhalt, der ist auf TikTok eben auch eine der sehr erfolgreichen Figuren. So Mitte 30, spricht sehr souverän und direkt in die Kamera und stellt sich dann auch gerne mal vor eine Bauerndemo, um das auch so ein bisschen für sich zu vereinnahmen. Also da merkt man schon, welche Protagonisten dann auch in beiden Bereichen, sowohl in der Politik als auch auf TikTok, sehr stark unterwegs sind.
Ja, das ist eine interessante Beobachtung und man sieht eben, das hängt einfach alles zusammen und das sind auch nicht getrennte Welten, sondern TikTok und die reale Politik und die reale Bedrohung für die Gesellschaftsordnung, die sind verknüpft und nicht separiert.
Es ist die eine Strategie, mit so einer Content-Gegenoffensive jetzt auf TikTok zu gehen. Es gibt aber noch andere Vorschläge, zum Beispiel von der Kampagnenplattform Campact. Die hat jetzt eine neue Petition gestartet und will praktisch an TikTok appellieren, dass AfD-Kanäle gesperrt werden. Mittlerweile gibt es da um die 120.000 Unterschriften und so die Kernbegründung ist, die AfD missbrauche TikTok, um ihre rechtsextreme Ideologie zu verbreiten, heißt es da. Sie investiere massiv in ihre Reichweite und richte sogar ihre Bundestagsreden an der Logik von TikTok aus. Das reflektiert das, was du gesagt hast, Jonas. Und die AfD erreiche mit ihrer Hetze Millionen Menschen. Das ist also so ein bisschen der Appell dann an die Firma, da was zu machen. Und dann gibt es ja noch, wie wir es zum Beispiel jetzt diese Woche in den USA beobachten können, ja, regulatorische Initiativen. In den USA bereitet der Kongress gerade ein Verbot von TikTok vor. Der einzige Ausweg wäre der Verkauf an ein nicht-chinesisches Unternehmen. Gleichzeitig setzt aber Joe Biden dann auf TikTok als Wahlkampfinstrument, ne, für die Präsidentschaftswahl später im Jahr. Und seine Kampagnenmanager haben vor kurzem erst einen neuen Account angelegt, posten zum Teil mehrmals täglich neue Videos. Das zeigt so eine gewisse Zerrissenheit auch in der Politik und so eine gewisse, ja, fast schon bedenkliche Abhängigkeit, weil man nicht genau weiß, was macht man eigentlich mit TikTok.
Ja, also was den Appell angeht, da wünsche ich frohe Verrichtung. Das ist natürlich ein bisschen lustig. Also es gibt zwei mögliche Erklärungen dafür, dass bestimmte Inhalte auf TikTok sehr erfolgreich sind von TikToks Seite. Die eine ist, dass sie einfach damit Geld verdienen und möglichst viel Aufmerksamkeit, Nutzung, Zeit und Energie der Nutzerinnen und Nutzer abgreifen wollen, wie das eben ein Unternehmen so macht. Die zweite wäre, dass das möglicherweise durchaus schon eine gezielte Mürbemachung der westlichen Demokratien sein könnte, dass das mindestens ein gewünschter Nebeneffekt ist. In beiden Fällen wird ein Appell wenig ausrichten, sondern was dann was ausrichten könnte, wäre Regulierung, wären Strafen.
In Wahrheit hat TikTok ja auch schon 2020 versprochen, gegen hasserfüllte Inhalte vorzugehen. Trotzdem sprechen wir jetzt nicht nur über AfD-Inhalte, sondern zum Beispiel auch über islamistische Prediger, die vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts dann eben sehr viele Menschen indoktrinieren wollen. Das heißt, das zeigt schon, wie schwierig es ist, sich so auf den guten Willen der Plattform zu verlassen.
Ja, auf den guten Willen der Plattform sollte man sich überhaupt nicht oder kann man sich schlicht nicht verlassen. Das wäre naiv. Hamas-Propaganda haben wir auch gesehen nach dem 7. Oktober. Und natürlich gibt es diese Zerrissenheit, die du ansprachst. Aber wir haben ja jetzt auch viel darüber gesprochen. Da gehen natürlich Politikerinnen und Politiker hin, weil es notwendig ist, weil das ein Raum ist, den sehr viele Menschen nutzen. Das widerspricht jetzt nicht dem Versuch, das zu regulieren, finde ich.
Zumindest bis man es dann reguliert oder verboten hat, nutzt man die Bühne noch aus.
Genau, also da gibt's ja keinen irgendwie inneren Zusammenhang, dass man sich dann da fernhalten müsste. Die Frage ist eher, ob diese Regulierungsversuche aufgehen und ob man es schafft, auch das, was einen so umtreibt, so genau zu adressieren. Also das eine ist, sind irgendwelche Gewaltvideos zum Beispiel irgendwie nach dem Hamas-Angriff auf Israel. Das ist relativ offensichtlich, dass das einfach, also dass das nicht sein kann, dass das Plattformen löschen müssen. Mhm. Und Lügen, Gewaltaufrufe und solche Dinge auch. Aber wenn es dann wirklich um politische Meinungsmache, Agitation und sowas geht, dann wird es natürlich sehr viel schwieriger, TikTok dazu zu drängen, sagen, ihr müsst aber dafür sorgen, dass das hier nicht mehr stattfindet oder wir bestrafen euch mit hohen Geldstrafen oder so. Also das ist in der Umsetzung alles nicht trivial und ich bin da so ein bisschen skeptisch, dass die Regulierungsversuche aufgehen werden.
Dann schauen wir zum Abschluss nochmal auf eine Einschätzung des Politikberaters Johannes Hilje. Der hat sich sehr viel mit TikTok beschäftigt und mit den Auswirkungen auf junge Wählerinnen und Wähler. Und der hat unserer Kollegin Maria Fiedler gesagt:
Ich glaube, dass für demokratische Kräfte die TikTok-Kommunikation am Ende eine Gratwanderung ist zwischen einer plattform- und zielgruppengerechten Ansprache und einem Mindestmaß an politischer Komplexität. Politik darf sich da nicht albern machen. Und am Ende ist es wirklich mehr, dass Politikerinnen und Politiker sich dort an den Themen, Interessen, der Ästhetik und den Kommunikationsgewohnheiten junger Menschen orientieren, aber nicht deren Sprache kopieren. Das würde eben dann dieses Cringe-Risiko enorm erhöhen.
Also das Cringe-Risiko ist da. Aber Johannes Hilje, der hat noch einen Ratschlag an die Politik, der eigentlich für uns alle relativ sinnvoll klingt.
Zur politischen Auseinandersetzung gehört die Abgrenzung. Und dass das demokratische Kräfte gegen die AfD machen, ist natürlich auch nachvollziehbar. Aber bei der Abgrenzung darf eine politische Botschaft auch nicht aufhören, sondern sie muss eben natürlich mit einer eigenen Position sozusagen weiter erzählt werden.
So, weitere Einschätzungen vom Experten und die Analyse meines Kollegen Jonas Scheible, die gibt es im neuen Spiegel ab Freitagmittag digital und ab Samstag auch ganz oldschool am Kiosk. Ich bedanke mich schon mal für deinen Besuch hier im Podcast, lieber Jonas.
Vielen Dank auch für die Einladung. Darf ich noch eine Sache loswerden?
Ja, unbedingt.
Hier hast du
ja Zeit.
Genau, hier kann man es machen. Wegen des Cringe-Potenzials, also wir kennen alle dieses Gefühl, wenn man irgendwann so ein Video sieht, denkt sich so, oh, bitte, das sollte einfach nicht existieren. Das ist sehr, sehr unangenehm und peinlich. Mhm. Mein Gefühl wäre, davon darf man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Also wenn es so ist, wie wir hier beschrieben haben und wie die Experten und Politikerinnen analysieren, dass es jetzt wirklich ans Eingemachte geht und dass das auch ein Spielfeld ist, auf dem irgendwie um den Fortbestand der liberalen Demokratie gekämpft wird. Und wenn es so ist, und es ist so, dass diejenigen, die angreifen, sich wirklich für gar nichts schämen, dann muss man auch so ein bisschen die eigene Scham vielleicht anstellen und in Kauf nehmen, dass es auch mal cringe wird und lieber ausprobieren, was funktioniert. Wir wollen ja nicht irgendwie ohne Scham die Demokratie verlieren und in die Knechtschaft gehen, sondern dann schämen wir uns lieber ein bisschen und retten die freie Gesellschaft. Da sollte man sich nicht allzu sehr verrückt machen, glaube ich.
Also lieber cringe als keine Demokratie. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Und Jonas, wir machen jetzt einfach noch ein TikTok-Video. Jetzt hast du es herausgefordert. Vielen Dank. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Das Video mit Jonas gibt's natürlich auf meinem TikTok-Kanal. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Aber Moment, vorher gerne noch bei Spotify oder Apple Podcasts einen Kommentar zu dieser Folge dalassen und ein paar Sterne als Bewertung. Das würde mich sehr freuen. Anders als TikTok-Videos lebt dieser Podcast ja von einem treuen Publikum mit einem ausgeprägten Interesse an ausführlichen Analysen. Und ohne die geht's meiner Meinung nach auch nicht. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Zusammenarbeit für diese Folge bei Maria Fiedler, der stellvertretenden Leiterin unseres Spiegel-Hauptstadtbüros, und bei Johannes Müller, der gerade hier im Büro Station macht. Außerdem vielen Dank an Olaf Häuser für die Abnahme dieser Folge und an Marc Glücks für die Mischung. Wir hören uns nächste Woche wieder oder wir sehen uns auf TikTok. Es ist ja immer und überall genug los.